Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Fall geht es heute um sexuelle Gewalt gegen Kinder und Frauen. Wir werden Details wie immer vermeiden, jedoch kommen wir nicht umhin, wichtige Geschehnisse zu benennen. Auch um die Dimension der Tat zu verdeutlichen. Wer sich damit nicht wohlfühlt, der sollte diese Folge vielleicht lieber nicht hören. Rudi, Anlass für diese Folge heute ist ja, dass die Aktenzeichen XY-Redaktion Post bekommen hat, oder?
Ja, genauer gesagt, es war eine Mail, die uns erreicht hat vor kurzem. Die Absenderin, eine Frau, die vor 34 Jahren selbst einmal Teil der Sendung war. Unfreiwillig, muss man sagen, denn sie war damals als 9-jährige Opfer eines schweren Verbrechens geworden. Eine Tat, die sie schwer traumatisiert hat und über die in ihrer Familie weitgehend geschwiegen wurde. Um ihre Identität zu schützen, nennen wir sie für diese Folge Romina. Sie ist inzwischen selber Mutter einer 12-jährigen Tochter und ihr ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was das Schweigen über ein solch schreckliches Erlebnis im Verlauf des weiteren Lebens von Opfern bedeuten kann. Hier hören wir sie schon einmal.
Meine Motivation war, dass ich das Trauma, was ich als Kind erlebt habe, im Laufe der letzten Jahre aufgearbeitet habe. Und im Verlauf dieser Aufarbeitung kam immer wieder irgendwie hervor, dass ein Problem immer war, nicht drüber sprechen zu dürfen und dass es ein Tabuthema war.
Ja, und das ist der Grund, warum wir uns heute nochmal mit diesem alten Fall beschäftigen. Später werden wir natürlich noch mehr von ihr hören. Romina ist seit Jahren in psychotherapeutischer Behandlung. Mit ihrer Genehmigung haben wir uns von ihrem Therapeuten versichern lassen, dass ihre Teilnahme an dieser Podcast-Folge zu ihrem Verarbeitungsprozess gehört. Er schließt die Gefahr einer Retraumatisierung aus.
Der Fall war übrigens damals, also im Jahr 1990, zweimal bei Aktenzeichen XY ungelöst und konnte zum Glück mit Hilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer geklärt werden.
Wir haben heute hier Kriminaloberkommissar Peter Meyer zu Gast. 1990 war er im Kriminalkommissariat im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck, nicht weit von Bremen, tätig. Inzwischen ist er außer Dienst, aber jetzt bei uns. Hallo Herr Meyer, schön, dass Sie hier sind.
Hallo Herr Meyer.
Hallo Frau Neumeier. Hallo Herr Zerne.
Herr Meyer, Sie haben uns ja erzählt, dass dieser Fall einer der ersten großen Fälle in Ihrem Berufsleben war und dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen mit den Opfern ja auch damals sehr mitgefühlt haben, nicht?
Das ist richtig. Ermittlungen, in denen mehrere Mitglieder einer Familie betroffen sind, insbesondere dann auch Kinder, sind schon herausragend. Dazu kommt, dass alle meiner Kollegen, die daran beteiligt gewesen sind, an den späteren Ermittlungen, natürlich auch Kinder hatten und teilweise auch in dem Alter der Betroffenen vor Ort. Das hat es dann umso schwieriger gemacht und etliche Gespräche, die geführt worden sind in unseren Bereichen, sind dann auch hinausgegangen, dass man sich Gedanken gemacht hat, was wäre eigentlich passiert, wenn ich selbst von so einer Tat betroffen bin, respektive meine Familienangehörigen.
Ja, Sie haben ja damals sogar in dem Ort gelebt, in dem das passiert ist. Also es hat Sie sehr beschäftigt. Und was Sie so beschäftigt hat damals, das wollen wir jetzt genauer wissen. Deshalb machen wir jetzt einen Zeitsprung und gehen zurück in das Jahr 1990.
Es ist der 17. Januar, ein Mittwoch. Mittwoch ist immer der Tag, an dem Romina nach der Schule mit ihrer Mutter Anja und ihrem 4-jährigen Bruder Thomas zu ihrer Oma Renate zum Mittagessen fährt. Die Namen der Personen haben wir übrigens alle geändert. Rominas Oma Renate und ihr Opa Friedrich, beide Mitte, Ende 50, wohnen in einer kleinen niedersächsischen Gemeinde nicht weit von Bremen. Der Großvater arbeitet als Angestellter in Bremen. Er verlässt immer schon am frühen Morgen das Haus und kommt gegen 16.30 Uhr zurück. Er hat ein besonderes Hobby. Er züchtet in einer Voliere im Garten Wellensittiche und Kanarienvögel und verkauft diese auch. Deshalb hängt ein Schild an der Vorderseite des Hauses, nestjunge Wellensittiche und Kanarienvögel zu verkaufen.
An diesem Mittwoch treffen Romina, ihr Bruder Thomas und ihre 30 Jahre alte Mutter Anja gegen 13 Uhr bei der Großmutter ein. Das Mittagessen steht schon auf dem Tisch. Nach dem Essen spielen die Kinder im ersten Stock im ehemaligen Kinderzimmer der Mutter, während diese mit der Großmutter im Erdgeschoss den Mittagstisch abräumt. Es ist entspannt und vertraut wie immer. Die Kinder gehen gern zu ihrer Oma. Sie fühlen sich in dem Haus der Großeltern wohl. Gegen 13.30 Uhr klingelt es. Oma Renate öffnet die Haustür. Ein junger Mann, Mitte 30, mit dunklen, nackenlangen Haaren steht vor der Tür. Hier ein Ausschnitt aus dem Film von Aktenzeichen XY Ungelöst vom 5. Oktober 1990.
Guten Tag. Ich habe das Schild da draußen gelesen, wegen der Vögel.
Ja?
So einen Wellensittich hätte ich gerne.
Ach, das tut mir aber leid. Den Verkauf, das macht alles mein Mann.
Ist der nicht da?
Nein, das ist es ja. Da müssten Sie heute Abend wiederkommen, so gegen 16:30. Auf Wiedersehen.
Die Großmutter versucht, die Tür zu schließen, aber der Mann stellt einen Fuß dazwischen und bedroht sie mit einer Pistole.
Stopp, nicht so schnell.
Um Gottes Willen, was soll denn das?
Ich brauche Geld, dann passiert nichts.
Der junge Mann tritt ins Haus und schließt die Tür hinter sich. Die Pistole hält er weiter auf die Großmutter gerichtet. Irritiert von den Stimmen und Geräuschen kommen die Mutter und die Kinder aus dem ersten Stock dazu. Sie wollen wissen, was los ist. Großmutter Renate hält dem Täter ihr Portemonnaie hin. Er soll sich alles nehmen. Doch der will offensichtlich etwas ganz anderes. Er schickt alle vier ins Schlafzimmer der Großeltern im ersten Stock und befiehlt ihnen, sich aufs Bett zu setzen. Neben der Pistole hat er auch ein großes Messer dabei. Er holt eine Rolle Paketschnur und schwarzes Klebeband hervor, schneidet mit dem Messer Stücke von der Schnur und dem Klebeband ab und fesselt nacheinander alle an Händen und Füßen. Er überklebt Mund und Augen. Nur den kleinen Jungen verschont er, als die Mutter ihn darum bittet. Sie sagt, dass er gerade operiert worden sei. Romina erinnert sich an diesen Moment noch sehr gut.
Wenn man erwachsen ist, dann hat man wahrscheinlich eine Ahnung, was passiert jetzt so. Aber als Kind, aus dem Spielen rausgerissen, hat man da keine Idee, was da jetzt kommt. Und ich glaube, ich habe das auch die ganze Zeit irgendwie nicht kapiert, was da gerade vor sich geht. Also ja.
Aber etwas hat Romina auch als Kind ganz deutlich begriffen.
Es geht hier um Leben und Tod. Es kann sein, dass wir hier heute nicht lebend rauskommen. Also das war schon ein Gedanke, den ich hatte, auch obwohl ich so klein war, dass ich dachte, dass ich einfach Todesangst hatte.
Anschließend durchstöbert der Eindringling das Haus. Er öffnet Schubladen, wühlt etwas darin herum und schließt sie gleich wieder. Es ist offensichtlich, dass er nicht wirklich auf Beute aus ist. Dann wendet er sich Romina zu. Er nimmt sie mit ins Erdgeschoss. Hier fasst er sie an verschiedenen Körperstellen an, streichelt und küsst sie. Romina hat Angst vor ihm. Sie wehrt sich nicht und lässt das alles geschehen. Er bringt sie wieder in den ersten Stock, in ein anderes Zimmer.
Ja, dann hat er mich in das ehemalige Kinderzimmer rübergebracht und er hat mich dann mich gefragt, ob ich schon mal jemanden geküsst hätte und dass er mir dann zeigen würde, wie das geht. Und das hat er dann auch gemacht. Und da musste ich mich ausziehen.
Der Mann missbraucht Romina. Erst als sie sagt, dass er ihr wehtut, lässt er von ihr ab. Befiehlt ihr, sich anzuziehen und fesselt sie wieder. Sie muss alleine in dem Zimmer bleiben. Der junge Mann geht zurück ins Schlafzimmer.
Mit vorgehaltener Pistole holt er Mutter Anja raus und bringt sie wiederum in ein anderes Zimmer. Dort schneidet er Bluse und BH mit dem Messer auf und befiehlt ihr, sich auszuziehen. Er versucht, sie zu vergewaltigen. Aber Geräusche im Haus irritieren ihn und so lässt er schließlich von ihr ab. Befiehlt auch ihr, sich wieder anzuziehen.
Dann geht er in das Schlafzimmer zurück, wo Oma und Enkel gefesselt warten. Der Mann nimmt den Jungen mit und bringt ihn in das Zimmer, wo seine Mutter ist. Anschließend kehrt er ins Schlafzimmer zurück. Er entkleidet die Großmutter, küsst sie und berührt sie im Intimbereich. Dann lässt er von ihr ab. Sie soll sich wieder anziehen. Schließlich holt er die anderen drei zurück ins Schlafzimmer. Alle müssen sich dort wieder aufs Bett setzen.
Der Mann geht um 15.30 Uhr. Er nimmt aus dem Haus 350 Mark mit. Er droht noch, alle sollten sich ruhig verhalten, sitzen bleiben und ihn ja nicht anzeigen, sonst käme er wieder. Als die Tür unten zuschlägt, springt die Großmutter auf, um die Polizei zu verständigen. Doch Romina hält sie davon ab. Sie hat Angst, der Täter könnte seine Drohung wahrmachen und ihnen unten noch auflauern.
Den Frauen gelingt es, sich selbst von den Fesseln zu befreien. Doch bis sie sich aus dem Zimmer trauen und die Polizei verständigen, vergeht noch eine ganze Weile. Romina erinnert sich, dass sie alle vor lauter Angst, der Täter könnte zurückkommen, so lange gewartet hätten, bis der Großvater nach Hause kam. Das war um 16.30 Uhr. Kriminalhauptmeister Meyer hat an diesem Tag Dienst und ist gerade mit einer Streife unterwegs, als über Funk die Meldung kommt, es habe eine räuberische Erpressung gegeben. Herr Meyer, zu dem Zeitpunkt dachten Sie, das wäre ein Überfall gewesen oder wovon waren Sie ausgegangen?
Ja, das musste man zu diesem Zeitpunkt auch annehmen und mehr konnte man zu dem Zeitpunkt auch nicht sagen, weil wir noch gar keine Informationen hatten. Die Schutzpolizei war angefahren und man hat sich darauf beschränkt, ganz, ganz wenig über Funk mitzuteilen, sodass wir den Ort angefahren sind. Und selbst wenn wir das gewusst hätten, über Funk wurde niemals von sexuellen Übergriffen gesprochen. Die Gefahr war einfach zu groß, dass jemand mitgehört haben könnte.
War es denn damals wirklich so leicht, den Polizeifunk abzuhören?
Das war durchaus ziemlich leicht, weil über die alten Radios war auf einer ganz bestimmten Frequenz es möglich, Polizeifunk mitzuhören. Sogar die kleinen Kinder haben das schon gemacht.
Es war ja ein kleiner Ort, in dem das passiert ist. Man kannte sich untereinander. Das hat sich dann aber auch sicher schnell herumgesprochen, oder?
Das ist richtig. Es waren vor Ort auch, so will ich es mal bezeichnen, die Nachbarn, dann auch Verwandte und Bekannte. Und was wirklich passiert war, ist also überhaupt noch nicht und dessen Ausmaß bekannt gewesen.
Nun kamen Sie ja erst um einiges später an den Tatort und der Täter war, wie man so sagt, salopp, längst über alle Berge, nicht?
Ja, zwar auf der Straße gesehen, wie sich dann später herausgestellt hatte, das haben wir im Rahmen einer sogenannten Nachbarschaftsbefragung gemacht. Man nennt das heute noch so Klinkenputzen. Aber niemand wusste, in welche Richtung er letztendlich gegangen war. Dazu kommt, dass es jetzt in dem Ort eine Straßenbahnverbindung gibt. Die gab es zur damaligen Zeit noch nicht. Da war es eine Busverbindung und in diesen Bussen war es einfach nicht möglich, gänzlich zu überprüfen, weil überhaupt gar keine Videoüberwachung da war für den Fahrgastraum, dass man auch da keine Spuren bekommen konnte. Wir haben dann sofort eine Fahndung über die Bremer Kollegen gesteuert, aber auch da hat es keinen Erfolg gezeigt.
Was konnten Sie denn über den Tatort herausfinden? Also gab es da irgendwelche Spuren?
Spuren waren vorhanden und zwar das Fesselungsmaterial und wir hatten auch das Messer und die Waffe. Was wir aber nicht hatten, war DNA, weil 1990 wurde erst begonnen, DNA aufzubereiten und das ist zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Und wir haben auch bei der Befragung letztendlich nicht den gesamten Inhalt dessen, was dann später herausgefunden worden ist, mitgeteilt bekommen.
Das heißt, die Frauen haben Ihnen erst später von dem Missbrauch erzählt und erst nur von dem Geld, das er mitgenommen hat?
Ja, sodass wir immer noch davon ausgingen, dass es sich um eine räuberische Erpressung handeln würde.
Aber irgendwann haben Sie doch gemerkt, dass da noch was war, oder?
Ja, wir haben dann irgendwann feststellen müssen, dass das nicht alles gewesen ist, weil der Täter sich da insgesamt bald 3 Stunden in dem Haus aufgehalten hatte. Und 3 Stunden, um Geld aus einem Portemonnaie zu nehmen, ist ziemlich vage, wenn man das dann als gegeben annimmt. Und wir sind dann dazu übergegangen, dass wir explizit Kriminalbeamtinnen eingesetzt haben, die dann weitere Befragungen durchgeführt haben. Wir konnten uns nicht vorstellen als männliche Kollegen, dass uns gegenüber in Gänze alles berichtet wird.
Romina wird von einer Polizistin befragt. Sie erzählt ihr von dem, was ihr widerfahren ist, auch wenn sie die Dimension der Tat noch gar nicht begreift.
Dann bin ich auch noch befragt worden und ich meine, das war genau in dem Zimmer, wo das auch passiert war, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Und ich war auch alleine, es hat eine Polizistin gemacht und ich erinnere mich noch, wie gesagt, dass mir war das super unangenehm, mir war das total peinlich, dass ich jetzt von Geschlechtsorganen sprechen musste und ich glaube, ich habe dieses ganze Ausmaß dessen, was da passiert ist, das habe ich nicht verstanden. Ganz einfach, wirklich nicht verstanden. Für mich war so, da war ein Mann mit einer Pistole und einem Messer und so. Und ne, der hat uns überfallen. Und das dazwischen, das eigentlich Schlimme daran war, das ist mir erst viele Jahre später bewusst geworden.
Herr Meier, so eine Befragung kann für Kinder ja auch traumatisch sein, weil sie das Erlebte quasi noch einmal erzählen müssen und damit noch einmal durchleben. Wie gehen Sie damit um in den Ermittlungen?
Wir haben uns zusammengesetzt, weil das ist alles Teamarbeit, was da gemacht wird. Und wir sind dazu übergegangen, dass die Befragung der Kinder sowohl männlich als auch weiblich durch Polizeibeamtinnen vorgenommen worden sind. Weil du kannst nicht beigehen und letztendlich als Mann dann in die Befragung eintreten. Das ist nicht möglich und sicherlich der Sache auch nie zuträglich gewesen, wenn man sowas macht. Dann haben wir versucht, die Kinder aus allem rauszuhalten, weil das ungeheuer wichtig war. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ist es in der Regel so, dass wir versuchen, wenn wir die Täter ermitteln, dass die Kinder dann später nicht in einer Gerichtsverhandlung beispielsweise aussagen müssen. Das heißt, die erste Befragung ist letztendlich schon ungeheuer wichtig, um dort Informationen zu bekommen. Und dort ist es auch dann wichtig, dass die Kinder immer von gleichen Personen befragt werden.
Also Sie haben damals feste Teams gehabt, die diese Befragung durchgeführt haben. Was haben die Frauen denn gesagt?
Die Frauen haben sich auch sehr bedeckt gehalten bei der ganzen Geschichte, was sich dann später ja bei der familiären Situation auch erklären ließ.
Die einzigen Hinweise, die Sie auf den Täter bekommen konnten, kamen von den beiden Frauen, muss man sagen. Er hatte ja zwei recht markante äußerliche Zeichen. Welche waren das?
Nach den Aussagen wurde dann festgestellt, dass der Täter nicht maskiert gewesen ist und in der Folge des Übergriffs seinen Oberkörper entblößt hatte. Dabei ist festgestellt worden, dass er so ein großes Vogelmotiv am rechten Unterarm hatte, so 12, 13 Zentimeter groß, vermutlich ein Papagei, und mehrere Punkte unter dem äußeren rechten Augenwinkel, die Knastträne genannt werden.
Dieses Tattoo, eine Knastträne, können Sie uns erklären, was das ist?
Da sind tätowierte Punkte, eben aussehend von Weitem wie eine Träne unter dem Auge. Das ist ein Symbol für Straftäter, die im Gefängnis gewesen sind. Die haben sich dort das stechen lassen.
Und für was steht diese Träne? Für was für eine Tat?
Diese Träne steht normalerweise, so ist es übermittelt, jeweils als ein Punkt für eine getötete Person.
Also lag damit ja dann die Vermutung nahe, dass der Täter schon mal im Gefängnis war, oder?
Das ist richtig. Das war eigentlich unstrittig, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach aus diesem Bereich kommt. Für uns war nur nicht erkennbar, was ist eigentlich Hintergrund dieser ganzen Tat gewesen. Ist es letztendlich nur der räuberische Überfall gewesen oder steckte da mehr hinter?
Sie haben dann ja zwei Phantomzeichnungen von ihm angefertigt. Warum zwei?
Man muss eigentlich bei uns Menschen davon ausgehen, dass wir unterschiedliche Betrachtungsmöglichkeiten auch des menschlichen Körpers haben. Und von daher war es für uns eigentlich eine logische Erklärung, dass jeder aus einem ganz bestimmten Sichtwinkel auch einen anderen Eindruck haben könnte, sodass wir beigegangen sind und letztendlich dann diese Zeichnung anfertigen lassen haben, und zwar von zwei unterschiedlichen Zeichnern. Was mal wieder zur Folge hatte, dass man sich Gedanken darüber machte bei der Behörde, ob das dann so richtig wäre, ob wir vielleicht denen nicht zutrauen, eine vernünftige Phantomzeichnung anzufertigen. Aber es diente einfach nur der Betrachtungsweise und allem Rechnung zu tragen, weil, wie wir schon gesagt haben, DNA gab es nicht. Es gab nur diese Möglichkeiten.
Ja, und mit diesen Phantomzeichnungen sind Sie dann los, haben recherchiert, auch in Gefängnissen. Sie sind dann auch zu Aktenzeichen XY ungelöst gekommen. Warum?
Wir wussten, dass XY-Sendungen auch vermehrt in den Gefängnissen angeschaut werden. Und es ist ja dann auch so gewesen, dass wir uns erhofft haben, dass irgendjemand vielleicht den Täter dort als Mithäftling gehabt hat.
Ja, und so war es dann ja auch. Den entscheidenden Hinweis bekamen Sie aufgrund der Sendung von Aktenzeichen XY am 5. Oktober 1990. Das war nach der Grenzöffnung die erste Sendung mit den neuen Bundesländern zusammen. Damals gab es ein Außenstudio in Berlin-Adlershof, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer aus den neuen Bundesländern dort anrufen konnten, wenn sie einen Hinweis hatten. Ja, denn zu der Zeit war es technisch noch nicht möglich, mit einem Osttelefon im Westen anzurufen.
Das war dann so. Wir haben letztendlich bei der Ausstrahlung darauf gehofft, dass wir Informationen aus dem Bereich der neuen Bundesländer bekommen. Die Knastträne war im Osten sehr verbreitet und ist dort auch in den Justizvollzugsanstalten gestochen worden.
Haben Sie denn wirklich geglaubt, dass jemand seinen ehemaligen Mithäftling verrät?
Also alle sagen, wenn sie im Gefängnis gesessen haben und sich in irgendeiner Art und Weise dazu bekannt hatten, etwas mit Kindern gemacht zu haben, in welcher Art und Weise auch immer, dass sie, ich umschreibe das jetzt mal so, wie es wirklich ist, am Ende der Nahrungskette gewesen sind. Sie sind dann also das Letzte gewesen, was dort im Gefängnis aufbegehren durfte. Und man hat die auch sehr klein gehalten. Und von daher sind wir davon ausgegangen, dass es durchaus möglich wäre, dass man auch Hinweise bekommt.
Ja, und im Film wurde ja auch erwähnt, dass sich der Täter auch an einem Kind vergangen hat. Nach der Sendung gingen bei uns mehr als 200 Hinweise ein. 50 kamen aus Justizvollzugsanstalten und einer davon war entscheidend. Aber der kam nicht von einem Mithäftling, sondern von wem?
Von einer betreuenden Sozialarbeiterin, die letztendlich sich dann durchgerungen hat, die Informationen über die Personalie des Täters letztendlich mitzuteilen. Sie unterlag damals keiner Schweigepflicht und von daher konnte sie diese Informationen auch an die Polizei weitergeben. Sie war in einem therapeutischen Verfahren dort tätig. Und wie sich herausstellte, ist es ja so gewesen, dass der Täter ähnlich gehandelt hat in der Vergangenheit und unter Bewährung letztendlich auch freigesetzt worden war.
Er war Polizei bekannt?
Er war Polizei bekannt, ja.
Sie haben dann aus der betreffenden JVA Fotos von diesem mutmaßlichen Täter, wir nennen ihn mal Gustavo S., und seine Akte bekommen. Jetzt hatten Sie ja die Bilder von ihm. Sahen diese den Phantomzeichnungen denn irgendwie ähnlich?
Phantomzeichnung sahen sie sehr ähnlich. Ich muss das mal ganz kurz umschreiben. Wir hatten Lichtbilder, die wir geholt haben und ich weiß das noch ganz genau wie heute. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir haben in Essen angerufen und denen gesagt, gebt dem Zugführer des Zuges, der in Richtung Bremen fährt und von Bremen nach Bremerhaven, und nur dem Zugführer die Akte mit und wir holen diese Akte dann direkt am Bahnhof ab. Das haben wir an dem Abend gemacht. Und ich weiß es, weil es eigentlich ein wahnsinniges Gefühl gewesen ist. Wir waren alle noch da, die ganzen Kollegen, und wir haben die Bilder gehalten und jeder hatte Gänsehaut. Das war der Täter.
Weil die so identisch waren?
Ja.
Ja, das war eine große Erleichterung, die Sie da alle empfunden haben. Und diese Fotos haben Sie dann ja einem der Opfer, der Großmutter, vorgelegt. Wie hat sie reagiert? Was hat sie gesagt?
Wir haben die Bilder von dem Täter mit anderen ähnlichen Fotos von Häftlingen der Großmutter vorgelegt. Und sie hat sich abgewendet, hat gezittert und hat gesagt, das ist er, und hatte Gänsehaut, wie man das neudeutsch sagt, und hat sich auch letztendlich vor dem Bild geekelt.
Also die Großmutter hat auch den Täter sofort identifiziert. Und aus der Akte ging außerdem hervor, dass Gustavo S. bereits von 1981 bis Juli 1989 eine Haftstrafe unter anderem wegen ähnlichen Missbrauchsfällen verbüßt hatte. 9 Monate dieser Strafe waren auf Bewährung ausgesetzt. Er war zum Zeitpunkt der Tat also gerade mal ein halbes Jahr auf freiem Fuß, und das eben nur auf Bewährung. Was bedeutete das für Sie?
Das war für uns natürlich die größte Gefahr, dass bei diesem ganzen Potenzial, was in ihm steckte, und wir uns auch darüber im Klaren waren, dass er auf kleine Mädchen fixiert war, ihn so schnell wie möglich ermitteln zu können bzw. festnehmen zu können. Wir haben dann einen Haftbefehl über die Staatsanwaltschaft in Verden uns ausstellen lassen für den Beschuldigten, der zu dem Zeitpunkt in Hamburg gewohnt hat. Und feststellen konnten, dass er bereits seit dem 8.10.1990 abgetaucht war.
Was kam bei der Zielfahndung heraus?
Nachdem der Haftbefehl erlassen worden ist, sind wir davon ausgegangen, dass der Täter sich in Hamburg dann vom Acker gemacht hatte, wie das so schön heißt, nämlich untergetaucht ist. Wir konnten herausfinden, dass er bis zum 8.10. bei einem Onkel gewohnt hatte.
Und Sie sind auch davon ausgegangen, dass er die Sendung gesehen hat?
Wir sind davon ausgegangen, dass er mit Sicherheit die Sendung geguckt hat, weil er wird ja gesehen haben, dass sein Foto dort gezeigt worden ist.
Also zunächst blieb die Zielfahndung ergebnislos. Blieb also nur eine erneute Öffentlichkeitsfahndung. Die Staatsanwaltschaft hat dann einer Veröffentlichung der Fotos in Aktenzeichen XY ungelöst zugestimmt. Dort wurden dann am 2. November 1990 die Fotos von Gustavo S. gezeigt. Damals lief die Sendung noch freitagabends. Wie haben Sie das erlebt?
Ich war im Studio, und nachdem letztendlich der Betroffene namentlich seinen gesamten Personalien offenkundig der Öffentlichkeit dargelegt worden ist, waren wir ziemlich sicher, und ich hatte noch nachts mit meinen Zielfahndern gesprochen, dass wir ihn auf jeden Fall kriegen würden, zumal sich lokalisierte aufgrund der Information, dass er sich in Hamburg aufhalten würde.
Und die ersten Hinweise gingen ja auch am nächsten Tag direkt ein, oder?
Die nächsten Hinweise gingen direkt ein, nur man hatte vergessen, unseren Zielfahndern Nachricht zu geben, sodass es letztendlich in Hamburg, da war er in einem, also der Täter in einem Kaufhaus, das an Großaufgebot der Polizei losgeschickt worden ist, um seiner habhaft zu werden. Und letztendlich ist es einem Zeugen zu verdanken, der ihn verfolgt hat und dann so lange festgehalten hat, bis die Polizei ihn festnehmen konnte.
Herr Meyer, Sie sind dann aus Bremen nach Hamburg zu der ersten Vernehmung gereist und da hatten Sie gleich eine ungewöhnliche Begegnung mit dem Täter. Was ist da passiert?
Ja, das habe ich eigentlich sehr selten erlebt. Die Untersuchungshaftanstalt in Hamburg, nicht unbedingt der schönste Ort, zur Zelle des Festgenommenen geführt. Die Tür wurde geöffnet und ich bin als Erster eingetreten und er kam mir entgegen und hat mich mit vollem Namen begrüßt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, dass er sich einen Anwalt zur Vertretung nehmen kann und auch darüber gesprochen, ob er mir gegenüber Angaben machen möchte. Und er hat sofort eingewilligt, mit mir reden zu wollen, aber nur mit mir und meinem begleitenden Kollegen. Wir hatten noch eine Schreibkraft dabei. Er wollte gegenüber dieser Schreibkraft keine Angaben machen. Das heißt, wir haben dann die Vernehmung gemacht und er hat dann in der Vernehmung gesagt, er habe sich die Sendung angeschaut und gesagt, der kriegt mich.
Sie wollten ja ein Geständnis von ihm, weil Sie die Kinder aus dem Prozess heraushalten wollten. Warum war das so wichtig?
Das ist unser Bestreben gewesen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, weil wir eigentlich die Kinder völlig raushalten wollten. Wir waren uns darüber im Klaren, dass auch später in dem Gerichtsverfahren natürlich Rechtsanwälte da sein werden. Und wenn die Kinder aussagen, kann man diesen Bereich nicht mehr steuern. Den Bereich kann man nur dann steuern, wenn man tatsächlich vorher ein Geständnis hat und die Staatsanwaltschaft und letztendlich auch die Pflichtverteidiger davon überzeugt sind, dass sie die Kinder aus dieser ganzen Sache raushalten sollten.
Und was hat Gustavo S. dann gemacht? Hat er gestanden?
Er hat ein Geständnis abgelegt und das ist jetzt in meiner Erinnerung auch wirklich so fest verankert. Er hat letztendlich das erste Mal darüber gesprochen, dass seine Intention nicht diese räuberische Erpressung oder der Raub gewesen ist, dass er sich letztendlich nur befriedigen konnte, wenn er sich an Mädchen herangemacht hat. Und das war seine Intention auch für diese Tat, die damals stattgefunden hat.
Von 1981 bis 1989 saß er ja wegen eines ganz ähnlichen Delikts im Gefängnis. Auch damals hatte er sich unter anderem an einem Kind und seiner Mutter vergangen. Als er 1989 aus dem Gefängnis entlassen wurde, wollte er seine mittlerweile im Ruhrgebiet lebende Mutter besuchen. Er trampte von Hamburg nach Bremen, kaufte sich ein Zweitagesticket für den öffentlichen Nahverkehr und wollte in Bus oder Bahn auch die Nacht verbringen. Auf einer dieser Fahrten hat er zum ersten Mal Romina und ihre Großmutter in einem Bus von Bremen in ihren Heimatort gesehen. Das Mädchen gefiel ihm so gut, dass er den beiden bis zu dem Haus der Großeltern gefolgt ist. Er prägte sich den Weg von der Bushaltestelle zu ihrem Haus ein. In der Nacht hat er Romina nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Herr Meyer, hatte er daraufhin den Plan gefasst, die Familie am nächsten Tag zu überfallen?
Eigentlich hatte er schon den Plan, an dem betreffenden Tag, als er das Mädchen gesehen hatte, die Tat zu vollziehen. Das hat er dann aber nicht geschafft. Er hat mir gegenüber gesagt, dass er Angst gehabt hat, dass er natürlich dann auch erst noch ein bisschen Mut sich antrinken musste, in der Nacht nicht geschlafen hat und letztendlich dann am nächsten Morgen wieder zu dem Ort gefahren ist und dann um 13.30 Uhr die Tat vollzogen hat.
Sagen Sie, was war Gustavo S. für ein Mensch? Welchen Eindruck hatten Sie damals von ihm?
Er war ein sehr unscheinbarer Mensch, ich will ihn mal so bezeichnen. Gemessen an mir war er schon ein Hämpfling letztendlich, ein kleiner, unscheinbarer Mensch. Das hättest du dem auch gar nicht zugetraut normalerweise und das macht die Sache ja auch so schwierig. Man hat angemerkt, dass er ein ziemlich einsamer Mensch gewesen ist und dass er auch in ganz schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist. Seine Mutter hat ihn letztendlich auch vernachlässigt und er hat auch seine Sexualität ganz anders erlebt, als man die vielleicht erlebt mit Aufklärung oder so. Er ist in Hamburg unterwegs gewesen und hat sich denn dort auch im Prostituiertenmilieu herumgeschlagen und hat, und das hat er mir auch gesagt, in dem Fall eine ganz negative Erfahrung gemacht, dass er von einer Frau, also einer Prostituierten, ausgelacht worden ist. Und das hat letztendlich dazu beigetragen, dass er auf Frauen überhaupt nicht klargekommen ist.
Und sich deswegen Kindern zugewandt hat?
Das ist so und das wird sicherlich auch, und das liegt mir nicht mehr vor, die Begutachtung, die psychologische Begutachtung erbracht haben.
Er hat Ihnen damals ja auch berichtet, dass er nach einem Vorfall, bei dem er zwei kleine Mädchen auf einem Spielplatz belästigt hat, die Handlung abgebrochen und sogar selbst zur Polizei gegangen sei, um sich zu stellen. Und er habe dann den Beamten auf der Polizeidienststelle gesagt, dass er auf Kinder stehe und der Beamte habe ihm dann eine Therapie empfohlen. Danach sei Gustavo S. wieder gegangen. Wie ist denn sowas möglich?
Das ist sicherlich auch der Zeit geschuldet, in der wir uns da befunden haben. Meiner Überlegung nach haben sicherlich 50% der Polizeibeamten damals, ohne denen sehr nahe treten zu wollen, so gehandelt, weil man überhaupt noch nicht in der Zeit sich Gedanken darüber gemacht hatte, dass es Pädophile oder in ähnlicher Art und Weise geneigte Menschen gegeben hat. Und dass also ganz, ganz viel auch sicherlich auf Drogen und Alkohol geschoben worden ist. Das war eigentlich das große Problem.
Der Täter hat ja vor Gericht gestanden und so konnten also die Kinder rausgehalten werden, ne?
Die Aussage von Romina ist im Prozess verlesen worden. Romina ist auch nicht in Pferden gewesen, sondern hat sich woanders dann aufgehalten. Und das ist letztendlich dem Täter auch angerechnet worden, dass er dazu bereit gewesen ist.
Nach dieser Tat verändert sich das Leben von Romina und ihrer Familie massiv. Die Großmutter kann nicht mehr alleine in dem Haus sein. Wenn ihr Mann zur Arbeit fährt, bringt er seine Frau bei Tochter Anja vorbei und holt sie am Nachmittag auf dem Rückweg wieder ab. Romina findet das toll, dass ihre Oma nun immer bei ihnen ist. Aber sie erinnert sich auch, dass es unter den Erwachsenen immer wieder Spannungen gibt.
Schließlich verkaufen die Großeltern das Haus, in dem der Überfall stattgefunden hat, und ziehen mit ihrer Tochter Anja und deren Familie in ein Mehrfamilienhaus.
Innerhalb der Familie wird über den Überfall nicht gesprochen. Besonders Rominas Vater fällt es schwer, sich damit auseinanderzusetzen. Er stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien und kam als Gastarbeiter nach Deutschland. Romina hat uns erzählt, dass es da durchaus kulturelle Unterschiede gibt. Ihr Vater sei so aufgewachsen, dass man über Probleme nicht spricht und vor allem nicht über Gefühle. Somit blieb auch Romina mit den schrecklichen Geschehnissen für sich allein.
Es hat damals bei mir leider keine therapeutische Behandlung gegeben. Die Kinderärztin hat damals gesagt, so beobachten Sie Ihr Kind und wenn Sie das Gefühl haben, da ist nichts auffällig, sie ist nicht auffällig aggressiv oder zurückgezogen oder depressiv, dann im Sinne von schlafende Hunde wecken wir besser nicht, lassen wir das so auf sich beruhen. Und den Weg sind meine Eltern gegangen und ja, leider war es auch zu Hause so, dass das ein schweres Thema natürlich war. Wenn ich versuche, mich in meinen Vater hineinzuversetzen, könnte ich mir vorstellen, dass er das Gefühl gehabt hat, dass er seine Familie nicht beschützen konnte. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das ist wie eine Wunde für ihn sicherlich gewesen.
Nicht nur der Vater hat Schwierigkeiten, mit dem Übergriff umzugehen. Auch die Mutter hat beschlossen, über die Tat zu schweigen und legt das auch Romina nahe.
Nur für mich als Kind, wenn mir jemand sagt, erzähl das bloß keinem, dann bleibt da was zurück, wo man denkt, okay, es ist was Schlimmes. Es war ja auch was Schlimmes. Und das darf ich jetzt nicht erzählen. Und welche Sachen erzählt man nicht? Ja, Sachen, die irgendwie, ja, für die man was kann, für die man, es ist auf jeden Fall etwas, wofür man sich schämt. So, das ist da, auch wenn das nie jemand so gesagt hat, das ist das, was so unausgesprochen, sage ich mal, dann beim Kind hängen bleibt und was bei mir so hängen geblieben ist.
Rominas Eltern sprechen lediglich mit dem Klassenlehrer. Aber sonst wird das Thema weggepackt. Das Leben des Kindes geht ganz normal weiter. Außer, dass die Oma nun täglich in der Nähe ist.
Mein Gehirn hat mich in so einen Verdrängungsmodus gepackt. Und einfach aus Schutz auch. So. Und ich habe es halt nicht verstanden, was da passiert ist. Und dann hat das Gehirn gesagt, wir packen das jetzt erstmal weg. Und dann, machst du erstmal im Alltag so weiter, ne?
Nur ihre Großmutter spricht das Geschehene ab und zu mal an. Manchmal auch in unpassenden Momenten, was dann zu Streit führt. Und so bleibt dieser Missbrauch bei allen unverarbeitet. Romina lebt jahrelang mit diesem Trauma, bis es anfängt, ihre Aufmerksamkeit zu fordern und sie sich zwingt, hinzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Mit Einsätzen der Pubertät hat sie Flashbacks. Eine erste Therapie hilft nicht weiter. Die Flashbacks bleiben. Kurze Sequenzen, wie im Daumenkino, tauchen immer wieder auf. Wie der Mann die Treppe hochläuft. Wie sie alle gefesselt und geknebelt auf dem Bett sitzen. Und das Bild von einem männlichen Schritt direkt auf Augenhöhe.
Die Flashbacks werden zu ständigen Begleitern von Romina und das Ganze nimmt immer mehr Raum ein. Als sie dann ihren Mann kennenlernt, ziehen sie zusammen in ein großes Haus. Und da bemerkt Romina, dass sich etwas bei ihr verändert.
Also ich konnte hier im Haus nicht alleine bleiben, so, ne? Also ich war schon alleine, aber ich habe dann immer irgendwie ein Telefon mitgenommen. Ne? So egal, wenn ich ins Badezimmer gegangen bin, unter die Dusche, eingeschlossen, Telefongriff bereit. Also ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich irgendwo reinkomme, ich muss mir jetzt überlegen, wie komme ich hier raus? Also wenn es eine Notsituation gibt, wie kann ich dann hier türmen? Ne? So, also mein Gehirn hat sich immer Fluchtwege gebastelt.
Romina bekommt Panikattacken, wenn sie in Situationen ist, wo sie das Gefühl hat, da kommt sie nicht einfach so raus. Wie zum Beispiel beim Zahnarzt auf der Liege mit dem Bohrer im Mund oder sogar im Kino. Es führt zu einem ständigen Stressempfinden. So, als ob das Gehirn den Befehl gibt, dafür zu sorgen, jederzeit flüchten zu können. Denn das war ihr als Kind ja nicht gelungen. Romina kann nicht mehr entspannen und geht in einen Zustand der Daueraktivität. Sie halst sich immer mehr Aufgaben und Aktivitäten auf, bis sie irgendwann ständig krank und chronisch erschöpft ist. In ihrer Ehe treten von Anbeginn sexuelle Probleme auf. Aber ihr Mann weiß, was sie erlebt hat und unterstützt sie.
Romina ist heute 42 Jahre alt. Mit 37 Jahren, also 28 Jahre nach der Tat, haben diese Auswirkungen der unverarbeiteten posttraumatischen Belastungsstörung Rominas Leben im Griff. Nachts wird sie wach, weil ihr schlecht ist und sie am ganzen Körper unkontrollierbar zittert. Vor 5 Jahren zieht sie die Notbremse. Nach einer ambulanten Reha findet Romina einen Therapeuten, der körperorientierte Traumatherapie praktiziert. Zu den Zitterattacken meint er:
Ein Therapeut hat es mir so erklärt, dass der Körper sozusagen wieder in diesen Traumazustand geht und versucht, das Trauma sozusagen abzuschütteln. Das ist so wie bei Tieren. Die fangen ja auch an zu zittern, wenn die im Schock sind.
Romina begreift, dass sie nicht dauerhaft verdrängen kann. Es ist, als ob ihr Körper nach all den Jahren dieses Trauma loswerden will. Wir haben Romina gefragt, warum in ihrer Familie über die Tat geschwiegen wurde.
Ich denke, weil die Erwachsenen keinen Weg gefunden haben, richtig damit umzugehen. Und das war so der einfachste Weg erstmal. Das ist passiert und so, Punkt. Ne? Irgendwann war es ja so, Täter gefasst, Täter verurteilt und dann, so würde ich das sehen. Ne? Die Erwachsenen haben keinen Weg gefunden, irgendwie damit umzugehen. Und wir Kinder hingen ja nun hinten dran, sage ich mal. Ne? Kinder sind ja maßgeblich an dem orientiert, wie gehen die Erwachsenen damit um und reagieren dann auch darauf, wie die Erwachsenen damit umgehen.
Auf die Frage, was ihnen als Familie geholfen hätte, hat Romina auch eine klare Antwort.
Ich glaube, wir hätten alle als Familie eine Familientherapie gebraucht. Das wäre, glaube ich, vielleicht gar nicht mehr nur explizit ich, sondern wirklich wir alle inklusive auch der Partner, also mein Opa, mein Vater, ne? Für die ja auch diese Hilflosigkeit sicherlich ganz schlimm auszuhalten gewesen ist. Und ich denke, das wäre eigentlich das gewesen, was wir gebraucht hätten.
Romina meint, dass ihr langer Weg sicherlich hätte kürzer sein können. Deshalb ist diese Podcast-Folge für sie ein Anliegen. Sie weiß, dass heute therapeutisch mit Kindern nach solchen Ereignissen anders umgegangen wird. Nicht jedes Kind will auch gleich eine Therapie machen und darüber sprechen, aber es geht darum, Kindern die Möglichkeit zu geben und an ihnen dran zu bleiben. Dass sie das Gefühl haben, jederzeit zum Reden kommen zu können.
Rominas Fall wurde 1990 mit Hilfe einer Aktenzeichen XY-Ungelöst-Sendung aufgeklärt. Für sie bis heute noch fast unglaublich.
Ich habe ja auch schon gesagt, dass sie den überhaupt gekriegt haben, ne? Dass ohne DNA und diesen ganzen Schnickschnack, den es heute gibt, das grenzt ja fast an ein Wunder, ne? Dass irgendjemand sagt, so ja stimmt, die Tätowierung kenne ich irgendwie. Das war schon ein bisschen auch Glück, dass dann diese eine Person ausgerechnet zuguckt. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, auch wenn er jetzt vielleicht wieder frei ist, aber trotzdem hat er diese Jahrzehnte, die er da im Gefängnis gesessen hat, die hat er gehabt sozusagen und musste die verbüßen und vielleicht hat er auch drüber nachgedacht, das weiß ich nicht, aber sich damit auseinandergesetzt und so. Das verschafft einem schon ein gutes Gefühl, dass man weiß, der ist jetzt nicht all die Jahre unbescholten da draußen rumgelaufen.
Der Prozess gegen Gustavo S. findet im Oktober 1991 vor dem Landgericht Verden statt. In dem Verfahren wird unter anderem deutlich, wer der Mann hinter diesen furchtbaren Verbrechen ist. Gustavo S. ist 1957 geboren worden. Zum Zeitpunkt der Tat war er also 33 Jahre alt. Er hat seinen Vater nie kennengelernt. Seine Mutter hatte wieder geheiratet und er bekam drei Halbgeschwister, die vom Stiefvater und auch von der Mutter bevorzugt wurden. Es zieht sich wie ein roter Faden durch Gustavo S. Leben, dass er nie lange in einem Heim und später auch in Wohnheimen oder Entzugskliniken blieb und dass er alle Ausbildungen abbrach und immer wieder zeitweise auf der Straße lebte. Eine spätere erneute Kontaktaufnahme mit der Mutter, die mittlerweile als Prostituierte auf der Reeperbahn arbeitete, scheiterte.
Er hat nie wirklich eine Beziehung zu einer Frau aufgebaut. Er hatte Potenzprobleme und Bindungsangst. Deshalb, so ein Gutachter, fing er an, sich für Kinder, also Mädchen, zu interessieren und seine sexuelle Neigung auf Minderjährige zu verlagern. Die Mädchen machten ihm wohl weniger Angst. Er hatte etliche Haftstrafen aufgrund von Diebstahl, sexueller Nötigung oder Vergewaltigung verbüßt.
Von 1981 bis 1989 saß er ja wegen ähnlicher Delikte im Gefängnis. Das hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Dabei bediente er sich immer wieder derselben Masche. Er hat sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen verschafft, wo Frauen mit ihren Kindern, meistens Mädchen, alleine waren. Er hat diese überfallen und anschließend versucht, sie zu vergewaltigen. In unserem Fall, dem Fall von Romina und ihrer Familie, war auffällig, dass der Täter sich ungewöhnlich lange in dem Haus aufgehalten hat. Das wirkt nicht gerade so, als hätte er Angst gehabt, entdeckt zu werden. Herr Meier, was meinen Sie, warum war das so? Sie hatten ihn ja ausführlich vernommen. Hatte er Ihnen darauf irgendeine Antwort geben können?
Eine plausible Antwort hat er mir nicht geben können bei den Vernehmungen. Aber bei der Begutachtung ist festgestellt worden, dass dieses eine Folge seiner Heimatlosigkeit letztendlich gewesen sein dürfte, unter den geschilderten Voraussetzungen, dass er ganz alleine in Kinderheim groß geworden ist und dass er zu diesem Zweck in die Wohnungen von anderen, in Klammern behüteten Wohnungen letztendlich eindringt, um letztendlich auch ein eigenes Zuhause darzustellen. Er war, und das hat er mir erklärt, so auf Romina fixiert, dass er alles Menschenmögliche gemacht hätte, um ganz viel Zeit dort zu verbringen in der Wohnung. Deswegen auch die Fragestellung im Hinblick auf, wann kommt ein Mann nach Hause? Wie lange bin ich hier eigentlich alleine?
Im Prozess ist ja dann deutlich geworden, dass er eigentlich eine Vorliebe für Kinder hatte. Wie erklären Sie, warum er sich auch an den erwachsenen Frauen vergangen hat?
Die Ermittlungen haben dazu geführt, dass wir uns eigentlich ziemlich sicher waren, dass er noch nicht zu Ende gekommen war mit der letztendlichen sexuellen Befriedigung. Und von daher, weil er auch Romina nicht wehtun wollte, dass er erstmal versucht hat, was anderes zu machen und deswegen sich wieder den Erwachsenen zugewandt hat.
Der Täter hat vom Tatort ja dann auch noch Geld mitgenommen, die 350 Mark, von denen wir schon gesprochen haben. Warum?
Ich denke mal, dass es für ihn nur ein Alibi gewesen ist, um letztendlich darzustellen, dass er nicht krank in Bezug auf seine pädophilen Neigungen gewesen ist.
Der Täter Gustavo S. wird zu 7 Jahren Haft und der anschließenden Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt. Ein Gutachter attestiert ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung, schwere Entwicklungsdefizite und eine Kontakt- und Beziehungsstörung. Herr Meier, wissen Sie, ob er inzwischen wieder auf freiem Fuß ist?
Das kann ich bejahen, aber mehr habe ich mich mit ihm letztendlich nicht beschäftigt.
Wir haben in dieser Folge heute auch ganz viel von der Opferseite gehört, wie Romina das alles erlebt hat und wie sehr sie und ihre Familie Hilfe von außen gebraucht hätten. Herr Meier, was würden Sie sagen, hat sich im Umgang mit Opfern nach so einer Tat verändert?
Die größte, ich bezeichne sie mal Errungenschaft, ist, dass heute videografiert wird, das heißt, dass Aufnahmen von Kindern beispielsweise in den Bereichen aufgenommen werden und die Kinder nicht mehr mit den Tätern in Kontakt treten müssen. Das passiert sowohl bei der Polizei als letztendlich auch vor Gericht. Das ist schon eine sehr fortschrittliche Geschichte, die Polizei auch leisten kann, beziehungsweise Staatsanwaltschaften. Und dann kommt dazu, dass natürlich eine therapeutische Begutachtung eine Rolle spielt. Und zwar, das hatten Sie vorhin gesagt, für alle Seiten. Es gibt nicht nur Opfer im Bereich der Tat selbst, sondern auch Betroffene, gerade mit posttraumatischen Störungen. Als Folge dieser ganzen Veränderungen, die eingetreten sind, werden nicht nur Täter therapiert, sondern auch die Opfer und deren Angehörigen.
Damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge angekommen, mit einem Fall, der berührt und sehr nachdenklich stimmt. Bedanke mich ganz herzlich bei Kriminaloberkommissar AD Peter Meyer, damals Kriminalhauptmeister in diesem Fall, dass er sich die Zeit genommen hat, heute zu uns ins Studio zu kommen, um mit uns diese schon schreckliche Zeitreise in das Jahr 1990 zu machen. Klasse, dass Sie hier waren, Herr Meyer.
Danke auch von mir.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und dass ich vielleicht ein bisschen mitgeholfen habe, Romina ein bisschen mehr Verständnis rüberzubringen.
Vielen Dank auch an Romina, dass sie für diese Folge so offen mit uns gesprochen hat. Und ein weiterer Dank geht an die Autorin dieser Folge, Eva Marell Jura. Wir hoffen, dass es auch euch gefallen hat, den Hörerinnen und Hörern. Und wenn ja, dann abonniert unseren Podcast doch gerne, dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Alle weiteren Infos zur Folge stehen wie immer in den Shownotes.
Ja, und auch wie immer am Ende vielen Dank auch an euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Bleibt uns gewogen und vor allem bleibt sicher.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es die nächste Folge gibt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.